Ja, ich möchte nochmal alle ganz herzlich begrüßen jetzt heute Morgen zu unserem Zusammenkommen, zu unserem Gottesdienst, wo wir uns einfach aus dem Wort heraus vom Herr Jesus dienen lassen wollen. Bevor ich aber anfange, möchte ich einfach noch ein paar Worte zu mir selber sagen. Ich konnte mich vor kurzem schon mal vorstellen, aber da waren, denke ich, nicht alle da, die jetzt hier sind. Und vielleicht hat auch der eine oder der andere die Frage, ja, der ist ja noch kaum einmal hier in der Gemeinde, dann fängt er schon an zu predigen. Ich stehe hier in sehr, sehr großer Demut. Und ich möchte euch einfach kurz weitergeben, was mein Leben ausmacht, damit ihr mich ein bisschen kennenlernt. Das sind Stichworte, denn nicht ich soll heute im Mittelpunkt stehen, sondern der Herr. Aber jetzt im April werden es 30 Jahre, als ich mich für den Herrn Jesus entschieden hatte, als er mir begegnet war und mir meine Schuld und Sünde in meinem Leben aufgezeigt hatte. Und ich war damals 21 Jahre alt und es war schon viel Schuld und Sünde in meinem Leben geschehen. Ich bin in der evangelischen Landeskirche mehr oder weniger, wenn man halt so dort mehr, ja, vielleicht als normaler Kirchgänger hingeht, dann normale Feiertage dort gewesen und habe aber nicht wirklich von Erlösung und ja, Errettung durch Jesus Christus gehört. Ich kann mich zumindest nicht erinnern. Und einige Zeit später dann, da ist mir Jesus begegnet, und zwar durch sein Wort. Es war zwar schon so, dass ich in meiner ersten Ausbildung in Welzheim zum Krankenpflegehelfer mit manchen Christen zu tun hatte, die aus ganz unterschiedlichen Denominationen waren, aber eigentlich hat das Wort selber zu mir geredet. Das hat mir meinen Zustand aufgezeigt, wo es dort heißt, da ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer. Und da habe ich gedacht, ja wie? Ich bin doch eigentlich jemand, der so ein recht frommes Leben führt. Ja, Pustekuchen. Im Lichte Gottes musste ich und durfte ich erkennen, dass ich vor ihm gar nichts bin, dass ich nur Dinge getan hatte, die dem Herrn völlig nicht gefallen haben. Und dann habe ich aber auch den weiteren Vers erleben dürfen und werden ohne Verdienst gerecht durch die Gnade, die durch Jesus Christus geschehen ist. Und das wurde mein Leben. Damals habe ich gesagt, dann soll mein Leben von heute ab dir gehören. Dann sollst du in meinem Leben regieren, nicht nur mein Erlöser sein, der mir meine Sünde abnimmt. Das ist ja schon Wunder genug und Gnade ohne Ende. Nein, du sollst König in meinem Leben sein, der mein Leben regiert. Und dann war meine Frau und ich und unsere 7 Kinder ja über 25, 26 Jahre in einer Gemeinde. Und in dieser Gemeinde hatte ich auch Dienste, unter anderem auch der Predigtdienst. Also ich war schon seit über 20 Jahren im Predigtdienst und auch 11 Jahre als Ältester in dieser Gemeinde. Und dann hat der Herr so geführt, dass wir diese Gemeinde verlassen haben. Und ja, wir sind sehr, sehr froh und sehr dankbar, dass wir jetzt hier in unserer Gemeinde eine neue Heimat geschenkt bekommen haben. Und da bin ich so dankbar dafür. Und in diese 30 Jahre, das möchte ich auch gleich noch zu Beginn dazu sagen, da hat mich diese Bibel hier begleitet. Und jetzt muss ich sagen, es tut mir echt leid, es ist eine Luther 84 Übersetzung. Ich weiß, dass ihr doch mehr die Elberfelder Übersetzung bisher habt. Dann kann ich nur jeden auffordern, seine hoffentlich dabei habende Bibel doch rauszunehmen und dann auch da nachzulesen. Ich komme nicht von dieser Bibel los, es tut mir leid, ich habe es schon manchmal gedacht, aber die ist mit mir verwurzelt, ja, und solange sie mir niemand klaut, gebe ich die nicht her. Also sage ich nur mal nebenbei. Es ist mir noch ganz wichtig, zu Beginn auch eins zu sagen, und ich denke, das geht uns immer wieder alle neu an. Mit welchen Erwartungen kommen wir eigentlich unter das Wort? Haben wir die Erwartung, dass jetzt vielleicht hier ein besonders guter Prediger steht, der ganz besonders viele gute Gedanken hat? Haben wir die Erwartung, ja, dass wir wieder unsere Routine ein Stück weit befriedigen, weil sonntags geht man halt nun mal unter das Wort Gottes? Oder ist es uns wirklich ein Anliegen zu sagen, Herr Jesus, und heute möchte ich dir in deinem Wort begegnen. Ich weiß ganz genau, dass du heute etwas für mich bereit hast, für mich ganz persönlich. Und da weiß der Prediger nichts davon, da weiß kein anderer Bruder oder Schwester davon, sondern da weiß nur der Herr. Und warum? Weil er uns in unser Herz sieht, weil er uns ganz genau kennt. Er kennt dich und er kennt mich. Er weiß auch, ob vielleicht Menschen hier sind, die ihre Entscheidung für Jesus noch gar nicht getroffen haben. Auch für die hat er heute etwas aus seinem Wort bereit. Bevor wir einsteigen, möchte ich noch kurz beten. Ihr könnt sitzen bleiben. Herr Jesus, ich möchte einfach danken, dass du jetzt da bist, und ich möchte dir danken, dass du uns dein Wort gegeben hast, das uns lehrt. Und ich möchte dich einfach bitten jetzt, ja, dass du selber groß wirst, dass du dich offenbarst und zeigst in deiner herrlichen Liebe zu uns, ja, dass du redest und ja, dass du uns dienst durch deinen Geist. Mach uns bereit und schenk du uns offene und hörende Ohren, ja, dass wir wirklich hören können, dass du uns sagen willst und dass es unser Leben berührt und auch umgestaltet. Danke, Herr, dass du da bist. Amen. Ich möchte heute für mich auf einen der wichtigsten Punkte überhaupt in der Heiligen Schrift eingehen. Wenn man die Frage stellen würde, was ist eigentlich der Kern der Heiligen Schrift, dann denke ich, gibt es nur eine einzige Antwort, und die heißt Jesus Christus. Denn von ihm handelt das ganze Wort, von 1. Mose 1 bis Offenbarung 22. Das ist der rote Faden Gottes, der durchzieht durch das ganze Wort. Aber wenn ich sage Jesus Christus, so kann ich auch noch ein anderes Wort als Synonym dafür einsetzen, und das heißt die Liebe Gottes. Denn in Jesus Christus ist uns die Liebe Gottes geoffenbart worden, und da kommen wir noch drauf. Und ich möchte heute zwei Punkte aufzeigen. Und zwar der erste Punkt, die biblische Grundlage der Liebe. Ich möchte einfach zeigen, was sagt die Bibel eigentlich zur Liebe? Was bedeutet überhaupt Liebe im biblischen Sinn? Und im zweiten Punkt dann die praktische Umsetzung der Liebe in der Gemeinde. Muss man nicht auf die Gemeinde begrenzen, aber ich denke auch für eine Gemeinde ist es ganz gut, auch mal zu sehen, was sagt das Wort eigentlich darüber aus. Schon im 5. Mose, da steht ein interessantes Wort im Vers 4 und 5, 5. Mose 6, 4 und 5. Da heißt es: Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieb haben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Also schon als Gott damals seinen Weg mit dem Volk Israel begonnen hatte, mit seinem auserwählten, geliebten Volk, hat er ihm dieses Gebot gegeben. Es war kurz nach der Wiederholung der 10 Gebote. Und der Herr Jesus, der wurde in Matthäus 22, 36 bis 40 mal von Pharisäern gefragt. Sie wollten ihn versuchen und haben ihn für die Frage gestellt: Meister, welches ist das höchste Gebot im Gesetz? Jetzt hätten wir doch denken können, ja, wenn er schon so gefragt wird, dann wird er natürlich Bezug auf die 10 Gebote nehmen. Das ist doch das Gesetz, das mosaische Gesetz. Ja, nein, gefehlt. Ich hätte erwartet, ja, vielleicht das erste Gebot: Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland geführt hat. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Wäre doch naheliegend gewesen. Nein, der Herr Jesus hat eine andere Antwort gegeben. Jesus aber antwortete ihm: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Das ist das höchste und größte Gebot. Und jetzt hört er aber nicht auf. Das andere aber ist dem gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. In diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Das ist eine sehr, sehr tiefgreifende Aussage, die der Herr Jesus hier macht. Denn er verbindet die Liebe zu Gott und zu dem Nächsten mit der Erfüllung des Gesetzes. Und wir wissen, dass das Gesetz im Alten Testament ein forderndes Gesetz war. Nur wer dieses Gesetz vollumfänglich halten konnte, wurde gerecht vor Gott. Und wir wissen aber auch, dass es zu keiner Zeit jemals einen Menschen gegeben hat, der das Gesetz so hat halten können, wie es Gott wollte. Niemals. Außer einem. Und dieser eine war Jesus Christus selber. Er sagt in Matthäus 5, 17, ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Und Jesus Christus als Sohn Gottes und wahrer Mensch zugleich hat die ganzen Forderungen des Gesetzes vollumfänglich erfüllt. Und deswegen konnte er uns heute Gerechtigkeit schenken. Die Gerechtigkeit vor Gott, die er selber erworben hat, schenkt er jedem, der zu ihm kommt und an ihm glaubt. Also wollen wir das festhalten an dieser Stelle. Niemand von uns kann, aber auch niemand von uns muss das Gesetz erfüllen. Denn es ist bereits erfüllt in Jesus Christus. Und dann sagt das Wort auch ganz klar, dass Jesus Christus unser Vorbild ist. Das führt uns gleich wieder zu unserem Kernthema. In 1. Petrus 2, 21 heißt es, denn dazu seid ihr berufen, da auch Christus gelitten hat für euch und euch ein Vorbild hinterlassen, dass ihr sollt nachfolgen seinen Fußtapfen. Also der Herr Jesus ist uns vorangegangen in seinem ganzen Leben auf dieser Erde, als er hier war, in seinem Leben, in seiner Lehre und in seinem Leiden und Sterben. Und wir sollen ihm nachfolgen. In Matthäus 11, 28, 29 heißt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Nehmet auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Von Jesus Christus lernen heißt, vom Wesen Gottes lernen, von dem lernen, der wahre Gott ist. Und da fragt sich, oder da stellt sich an dieser Stelle natürlich jetzt die Frage, was war denn der Kern des Vorbilds Jesu? Was war denn das herausstechendste Merkmal des Herrn Jesus, als er hier auf dieser Erde gewandelt hatte? Es war seine Liebe zum Sünder. Denn aus keinem anderen Grund hat Jesus Christus die Herrlichkeit bei seinem Vater verlassen, als der eine Grund, dass er mich und dich in unserer Sünde gesehen hat. Und dass er gesagt hat, und es ist mir nicht egal, wenn der Andreas ewig verloren geht, es ist mir nicht egal, dass er noch gar nicht mal eine Ahnung hat davon, was passieren wird und was ewige Verdammnis bedeutet. Nein, da soll er gar nicht erst hinkommen. Ich bin bereit, einseitig in den Riss zu treten, einseitig dieses Erlösungswerk zu gehen und zu tun, das letztendlich ihn am Kreuz auf Golgatha sein Leben gekostet hat, als er dort meine Schuld und meine Sünde und die von uns alle getragen hat, unschuldig. Er hat nie eine Sünde getan. Und deswegen lesen wir in Römer 5, 8 und 10. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin. Lassen wir uns das nochmal vor Augen stehen. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, um wie viel mehr werden wir selig werden durch sein Leben, nachdem wir nun versöhnt sind. Hier sehen wir diese tiefe, tiefe Liebe Jesu zu uns. Und das hat er auch als das höchste Gebot eindeutig hervorgehoben. Und wenn der Herr Jesus uns als Vorbild gegeben ist, dann bleibt es für uns eigentlich nichts anderes übrig, als diese erste und wichtigste Gewichtung, die der Herr selber gegeben hat, auch in unserem Leben umzusetzen. Und zwar um jeden Preis. Und das führt mich jetzt zum zweiten Punkt. Die praktische Umsetzung der Liebe in der Gemeinde. In Galater 5, 6, da lesen wir ein interessantes Wort. Da heißt es, denn in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch unbeschnitten sein etwas, sondern der Glaube, der durch die Liebe tätig ist. Beschneidung war im Alten Testament und bis heute ja im Judentum noch etwas, was die Zugehörigkeit zum Volk Gottes ausgelöst hat. Wer beschnitten war, war Zugehöriger des Volkes Israel, des auserwählten Volkes Gottes. Und jetzt heißt es hier im Neuen Testament, so gilt nun weder beschnitten sein noch unbeschnitten sein etwas. Jetzt könnte man ja denken, wenn es hier um eine Zugehörigkeit zum Volk Gottes geht, müsste jetzt folgerichtig lauten, sondern die Erlösung, die Jesus Christus erschaffen oder gewirkt hat. Heißt sie aber nicht so. Da heißt es, sondern der Glaube, der durch die Liebe tätig ist. Und natürlich bedeutet der Glaube, natürlich der Glaube an Jesus Christus und an sein Erlösungswerk, dass ich es für mich nehme, dass ich weiß, das hat er für mich getan. Und Glaube bedeutet, ich nehme es dankbar und von Herzen gerne an. Wie ein Kind ein Geschenk, das man ihm gibt und es mit strahlenden Augen das Geschenk in Empfang nimmt und denkt, meine Güte, vielleicht ich habe mir das schon so lange gewünscht und dann den Blick auf die Eltern richtet und sagt, danke Papa, danke Mama. Genau so will unser himmlischer Vater unsere Antwort für dieses unendlich wertvolle Geschenk seiner Erlösung und seiner Liebe. Aber dann heißt es auch, der Glaube, der durch die Liebe tätig ist. Wir lesen im Jakobusbrief, dass der Glaube ohne Werke tot ist. Also sind wir aufgefordert, durch den Herrn Jesus in uns Werke zu tun. Wir müssen sie nicht aus eigenem Vermögen tun. Da ist mir was Interessantes begegnet. Und zwar, da hat sich mal ein unheimlich intelligenter Mensch enorm viel Mühe gemacht. Wisst ihr, was der für eine Idee hatte? Der hatte die Idee, ich rechne jetzt mal aus, was die gesamte Erde mit allem, was darauf ist, wert ist. In Euro oder Dollar. Ja, kann man auch sagen. Also, es gibt vielleicht auch interessantere Beschäftigungen als sowas. Aber der hat tatsächlich gerechnet. Also, keine Ahnung, was er dem zugrunde gelegt hat. Ich teile euch einfach mal das Ergebnis mit. Also, unsere ganze Erde ist nach der Berechnung dieses Wohlwissenschaftlers 3,5 Billiarden Euro wert. 3,5 Billiarden ist eine Zahl mit 15 Nullen. Also fast schon nicht greifbar. Ja? Das soll der Wert der Erde sein, 3,5 Billiarden. Ich möchte jetzt mal noch einen Schritt weiter gehen. Stellt euch mal vor, jeder von uns hätte ein Konto auf der Bank mit einer Quadrilliarde. Eine Quadrilliarde hat 27 Nullen. Das sind also eine Milliarde mal eine Milliarde mal eine Milliarde. Also so viel Geld gibt es gar nicht, das wisst ihr ja, ist ja logisch. Sei denn, einer würde in den Weltall fliegen und einen Planet aus Gold finden oder sonst irgendwas vielleicht. Aber stellt euch jetzt mal vor, rein hypothetisch, wir hätten tatsächlich so ein Bankkonto. Also jedem von uns muss doch klar sein, damit kann man so ziemlich alles kaufen. Oder nicht nur so ziemlich, damit kann man alles kaufen, was es auf dieser Welt gibt. Mit so einer Summe wäre man wirklich absolut in der Lage, all das zu vollbringen, was finanziell möglich sein kann. Worauf will ich denn raus? Jetzt stelle ich mir vor, ich habe so ein Konto. Und dann kommt jemand zu mir und sagt, oh Andreas, du, ich bin gerade echt in finanzielle Schwierigkeiten. Könntest du mir denn vielleicht eine kurze Zeit, sagen wir mal, 10.000 Euro geben? Dann würde ich denken, oh, 10.000 Euro, naja, also ist ja nicht wenig Geld, gell? Du, ich glaube, ich würde ja gern, aber tut mir leid, das kann ich nicht. Also jeder doch, der wüsste, was mein Konto beinhaltet, würde er sagen, also Junge, bei dir stimmt aber was nicht. Du bist doch der größte Knauser, den es gibt und übrigens noch unaufrichtig. Denn dein Konto gibt das Geld ja locker her. Warum gibst du ihm nicht und schenkst sie ihm? Du hast doch Überfluss, du brauchst noch nicht mal leihen. Seht, und das soll ein Bild dafür sein, was es heißt, das Vermögen Jesu Christi in uns zu tragen. In Römer 5,5 lesen wir, dass die Liebe Gottes ausgegossen ist in unser Herz durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Das heißt, wenn Jesus durch seinen Heiligen Geist in uns hineingekommen ist, und das gilt für alle seine Kinder, die wiedergeboren sind, dann wohnt er mit seiner ganzen Fülle in uns. Und ich glaube, da ist auch klar, da ist keiner unter uns, der in Zweifel ziehen würde, dass Jesus Christus selber mehr wert ist als ein paar Quadrilliarden. Das kann man in Zahlen gar nicht ausdrücken. Er ist der Herr der Herren. Er ist der König aller Könige. Er ist der Schöpfer des Universums. Er ist der Schöpfer von dir und von mir. Und dieser allmächtige Gott, von dem es Matthäus 28 heißt, oder wo der Herr Jesus selber Zeugnis gibt von sich, mir ist gegeben alle Macht oder Gewalt im Himmel und auf Erden. Dieser Jesus Christus wohnt in dir und in mir. Ich möchte einfach aufzeigen, was für ein gewaltiges Vermögen das bedeutet. Und dass wir, wenn es darum geht, dass Liebe von uns gefordert wird, niemals sagen können, ich kann nicht lieben. Es wäre genauso dumm wie der Mann in meinem Beispiel mit seinen 10.000 Euro. Wie können wir sagen, ich kann nicht lieben, wenn er, der die Liebe ist, in mir wohnt? Es geht um tätige Liebe. Ich lese dazu Kolosser 3, 12 bis 14. Da wird es beschrieben, wie Liebe tätig sein kann. So zieht nun an, als die Auserwählten Gottes, als die Heiligen und Geliebten, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld. Und ertrage einer den anderen und vergebt euch untereinander, wenn jemand Klage hat gegen den anderen. Wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr. Über alles aber zieht an die Liebe, die da ist, das Band der Vollkommenheit. Wir wissen, dass in einer ganz dunklen Zeit unseres Volkes in Deutschland es die Nationalhymne gab mit diesem Vers: Deutschland, Deutschland über alles in der Welt. Und hinter diesem Vers, da stand die irrige Meinung, dass ein Volk mehr wert wäre als andere. Dass ein Volk als Vorbild dienen könnte für alle andere. Und genau das Gegenteil war der Fall. Welch schreckliche Verbrechen und Gräuel sind in dieser Zeit passiert. Ich denke, hier sind noch etliche unter uns, die das bestätigen können aus eigenem Erleben. Nicht Deutschland, Deutschland. Jesus und seine Liebe über alles, das sagt uns hier das Wort. Über alles aber zieht an die Liebe, die da ist, das Band der Vollkommenheit. Und dann in Philipper 2, 1 bis 5 wird es nochmal verstärkt: Ist nun bei euch Ermahnung in Christus, ist Trost der Liebe, ist Gemeinschaft des Geistes, ist herzliche Liebe und Barmherzigkeit, so macht meine Freude dadurch vollkommen, dass ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig und einträchtig seid. Tut nichts aus Eigennutz oder eitler Ehre willen, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Und dann jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auch auf das, was dem anderen dient. Seid so unter euch gesinnt, wie es auch der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht. Und dann fährt der Herr dann weiter im folgenden Text und redet dann von Jesus Christus, der Knechtsgestalt angenommen hat, der die Herrlichkeit verlassen hat und. Ist es unser Leben? Ist es unsere Umsetzung? Liebe Geschwister, ich möchte euch ganz offen sagen, dass dieses Gebot, diese Forderung, die Schrift uns stellt, den anderen höher zu achten als mich selber, eines der schwierigsten umzusetzenden Gebote ist, die ich kenne. Warum denn? Weil es um nichts anderes geht, als dass ich meinen eigenen Willen, meine eigenen Wünsche, meine eigenen Vorstellungen, meine eigenen Schrifterkenntnisse hinten anstelle und den anderen in seiner Einstellung höher achte als mich. Das bedeutet ganz praktisch, dass wenn es zu Problemen kommt, im zwischenmenschlichen Bereich, im Beziehungsbereich, wo auch immer, es das erste Gebot sein muss, dass ich um alles, und das sage ich jetzt wirklich nochmal, um jeden Preis mir die Mühe gebe, zuerst mal die Beziehung zu meinem Bruder, zu meiner Schwester, zu meiner Frau, zu meinen Kindern oder wem auch immer, nicht verliere. Dass die nicht angefochten sein darf, dass da nichts zwischen uns kommen darf, aufgrund irgendwelcher Fragen, die oft wichtig oder unwichtig sind. Über alles aber zieht an die Liebe. Wenn man das mal bildlich sich anschauen will, dann ist das wie so eine Käseglocke, wie so ein groß gespannter Schirm über all dem, was darunter ist. Und das, was darunter ist, das darf nur dann behandelt werden, wenn dieser Schirm über dem steht. Und wenn ich jetzt merke, da ist irgendein Hammer, der versucht, diesen Schirm, wegen mir diese Glasglocke oder was auch immer, zu zerschlagen, dann muss ich zuerst schauen, dass der Hammer wegkommt. Bevor ich mich mit Dingen auseinandersetze, die in dieser Käseglocke ablaufen. Das ist ein Bild. Ich hoffe, dass das verständlich ist. In Galater 5, 13 bis 15, da lesen wir: Ihr aber, liebe Brüder, seid zur Freiheit berufen. Allein seht zu, dass ihr durch die Freiheit nicht dem Fleisch Raum gebt, sondern durch die Liebe diene einer dem anderen. Denn das ganze Gesetz, und jetzt kommt wieder, jetzt schließt sich der Kreis, denn das ganze Gesetz ist in einem Wort erfüllt, in dem 3. Mose 19, 18, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und jetzt kommt ein ganz, ganz schwieriger Satz. Wenn ihr euch aber untereinander beißt und fresst, so seht zu, dass ihr nicht einer vom anderen aufgefressen werdet. Wie jetzt? Gibt es sowas unter Kinder Gottes? Beißen und fressen? Ja, das gibt's. Und die Gefahr ist groß. Und worum geht's beim Beißen und Fressen? Um mich. Ja, hier bin ich. Und ich will euch sagen, wo es lang geht. Und wenn ihr mir nicht folgt in dem, was ich euch sage, dann beiße ich euch. Und was sagt das Wort? Seht zu, dass ihr nicht einer vom anderen aufgefressen werdet. Und was ist, wenn einer vom anderen aufgefressen wird? Was bleibt am Schluss übrig? Stand Sieger? Oh nein, da ist nur Leid und Elend. Das ist wie im Krieg. Da führen zwei Mächte Krieg um das Recht, was auch immer. Und Tausende, ja Millionen Menschen kommen um. Und wer bleibt am Schluss der Sieger? Und Geschwister, das hat mich auch mal wirklich sehr beeindruckt. Das ist schon einige Zeit her, wo der Michael eine Predigt gehalten hat. Und wie er hier gestanden ist und gesagt hat, sinngemäß, ich bin immer noch zu alle Sünden fähig. Gebe ich das richtig weiter?
Ja, stimmt so.
Und da kann ich mich nur anschließen. Und ich glaube, das ist wichtig, dass uns das alle bewusst ist. Auch wenn wir wiedergeboren sind, sind wir immer noch zu jeder Sünde fähig. Deswegen sagt das Wort auch ganz klar, wenn jemand meint, er stehe, der sehe wohl zu, dass er nicht falle. Geschwister, wir brauchen Demut vor dem Herrn, dass wir es offen zugeben, ich bin zur Sünde fähig. Nicht, ich muss noch sündigen. Wohlgemerkt, das ist ein großer und wichtiger Unterschied. Ich bin nicht mehr unter die Sünde verkauft, wie ich als Sünder war, bevor ich Jesus Christus in mein Leben aufgenommen hatte. Denn er ist jetzt in mir und widersteht auch der Sünde. Wenn ich eng an ihm bin, dann ist er der Überwinder in mir. In all dem überwinden wir weit um des Willen, der uns geliebt hat. Aber es steht auch nicht umsonst geschrieben, und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei Gott. Wir müssen ehrlich sein mit uns, aber nicht ängstlich. Wir müssen realistisch sein. Und dann dürfen wir sehen, der Herr Jesus wirkt es in uns. Ich möchte es noch einmal ein bisschen zusammenfassen. Also wir alle sind noch zum fleischlichen Handeln fähig. Ich denke, da sind wir uns einig, und ich hoffe, dass das jeder so sieht. Wenn nicht, sind wir in Gefahr, wenn wir das anders sehen, hochmütig zu werden. Und die Schrift sagt auch, Hochmut kommt vor dem Fall. Und eins muss uns auch klar sein, wenn es um Liebe und um Gemeinschaft untereinander geht, dass wir alle miteinander, wie wir hier sitzen, völlig unterschiedliche Charaktere sind. Jeder und jede von uns ist ein Individuum, von Gott geschaffen und gewollt, genauso wie wir sind. Natürlich braucht es noch Formung durch den Herrn. Aber der Herr Jesus hat eigentlich nur eine einzige Bedingung genannt: wenn ihr in mir bleibt und ich in ihm, oder wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Und mein Vater, der Weingärtner, wird ihn reinigen, dass er noch mehr Frucht bringt. Was muss ich denn tun, dass ich Frucht bringe? Bleiben. Ihn lieben. Mein ganzes Vertrauen auf ihn setzen. Und jetzt ganz praktisch. Wir sind ganz unterschiedliche Menschen. Und ich kenne noch wenig von euch, aber manche schon. Und es ist ganz normal, wenn man sich kennenlernt. Beim einen, da kommt es ein bisschen wärmer als beim anderen. Beim einen denkt man, ja, da ist echt ein Draht da. Netter Kerl, nette Frau. Und bei anderen denkt man vielleicht, mal abwarten, mal ein bisschen vorsichtig sein. Das ist in uns ganz natürlich drin. Und es ist auch wichtig, dass wir das akzeptieren können, weil wir unterschiedlich sind. Und das zeigt uns 1. Korinther 12 so wunderbar auf in diesem Bild des Leibes. Ich bin von Beruf ja nicht nur Krankenpflegehelfer, sondern auch Physiotherapeut, habe da noch eine sonderpädagogische Zusatzausbildung gemacht und arbeite jetzt mit schwer mehrfachbehinderte Kinder und junge Erwachsene an einer Schule für Körperbehinderte. Und aus diesem medizinischen Wissen, ein Stück weit, das ich ein bisschen gelernt habe in meinem Leben, da ist mir klar, wie sollte jetzt zum Beispiel ein Auge verstehen, was eine Hand tut? Stellt euch das mal vor. Kann ein Auge begreifen, was eine Hand tut? Das Auge sagt, Mann, ist das ein dumpfes Stück Teil da, das kann er überhaupt nichts wahrnehmen von seiner Umgebung. Sieht er gar nichts. Es kann vielleicht mal ein bisschen was abtasten in seiner unmittelbaren Umgebung, so ein nutzloses Ding. Und die Hand sagt, meine Güte, so ein blödes Auge. Ist das was Dämliches, hängt da im Schädel rum, kann überhaupt nichts bewegen. Wenn man irgendwas mal bauen will, nichts, das Ding kann gar nichts. Und beide von den blöden Teilen werden sich nicht gewahr, dass sie erst dann stark sind, wenn sie zusammenarbeitet. Was kann eine Hand bauen, wenn das Auge es nicht sieht? Und die Informationen vom Auge an die Hand weitergehen und die Hand reagiert. Oder umgekehrt, wenn die Hand etwas manipuliert, was das Auge dann wahrnimmt und das Auge unterstützt wird. Merkt ihr, die zwei kapieren nichts. Und wie oft sind wir genauso? Ich will es niemand auflegen. Ich bin oft genauso, dass ich denke, wie ist ein anderer bloß? Meine Güte. Übersehe dabei aber, dass Gott bei diesem anderen doch keinen Fehler gemacht hat. Übersehe dabei aber völlig, dass Gott uns völlig unterschiedliche Gaben gegeben hat, die aber alle einem Ziel dienen. Nämlich, dass der Herr Jesus durch uns wirksam sein kann und dass er sein Reich baut auf dieser Erde. Liebe üben. Ich bin heute Morgen noch mit meiner Frau zusammengesessen und es ist immer schön, wenn ich so eine Predigtvorbereitung habe. Man kriegt so ein bisschen Feedback und sie ist dann schon eine ziemlich kritische, eine große Kritikerin. Manchmal sagt sie dann Sachen, da denke ich, huh, jetzt ist bloß nichts geschwätzt. Aber manchmal, aber auch nicht. So heute Morgen, da hat sie mir nämlich einen ganz wertvollen Gedanken weitergegeben, den möchte ich mit euch teilen. Nämlich die Frage, wenn es um Liebe üben geht, was steht denn da dahinter? Wo ist denn eigentlich das Üben der Liebe am schwierigsten? Und ich denke, sie hat da tatsächlich die richtige Antwort. Ihr dürft das für euch selber auch beantworten, ob das vielleicht doch zutrifft. Sie ist immer da am schwierigsten, wo man sich am nächsten kommt. Ich bin zu Hause in meiner Familie anders als in der Gemeinde. Warum? Weil ich unter Menschen bin, die mich bestens kennen und die ich bestens kenne. Und da ist die Gefahr halt sehr, sehr groß, dass man dann sagt, hier kann ich mich ja so ins gemachte Bett legen sozusagen und dann benimmt man sich plötzlich anders, als man es anderswo tut. Man nimmt sich nicht so zusammen vielleicht. Ich rede jetzt nicht von einem selber abmühen, unbedingt irgendwie was zu sein oder nicht zu sein. Darum geht es nicht. Aber es geht darum, dass wir uns bewusst machen, der Herr Jesus hat uns als erstes geboten, unseren Nächsten zu lieben. Und was ist denn jetzt unser Allernächster? Na, also jetzt in der Ehe auf jeden Fall mal die Frau oder der Mann, die Kinder, unsere Arbeitskollegen, Studienkollegen, Ausbildungskollegen, Nachbarn, gute Freunde, die uns am nächsten sind und nicht zuletzt Brüder und Schwestern in der Gemeinde. Das sind unsere Nächste. Und all die Menschen, mit denen uns Gott zusammenstellt in unserem Leben, wo er uns zusammenführt. Und jetzt ist die Frage, leben wir die Liebe? Nochmal, wir haben die Liebe, die ist ausgegossen. Der Herr Jesus hat sogar gesagt, liebet eure Feinde. Wäre für uns alle als Menschen komplett unmöglich, das können wir nicht. Aber wir können es durch ihn in uns. Die Frage ist nur, und das haben wir auch vorher mal gelesen, zieht an herzliches Erbarmen zum Beispiel. Tun wir das? Ich habe mich heute Morgen entschieden, dieses Jackett auf jeden Fall auch anzuziehen. Ich habe mich dafür entschieden, oder? Jetzt habe ich das Jackett und es sieht vielleicht ein bisschen besser aus, als wenn ich es nicht hätte. Jetzt wissen wir aber, die Liebe ist das Wichtigere, nicht nur das Jackett, das ist, kannst du ausziehen, das ist ja nicht so dramatisch. Aber die Liebe dürfen wir niemals ausziehen, niemals. Und wenn man merkt, dass wir in Gefahr sind, dass die Beziehung zu unseren Mitmenschen, egal nun wie sie heißen, leidet, dann müssen wir alles investieren, um dem entgegenzuwirken. Dann müssen wir auf unsere Knie gehen miteinander. Wir müssen sagen, Herr Jesus, und ich will nicht, dass die Beziehung zu meiner Frau, zu meinen Kindern, zu meinem Bruder und meiner Schwester leidet. Ich will, dass deine Liebe jetzt durch mich, auch wenn ich es nicht kann, offenbar wird. Schenke du, dass deine Liebe in meinem Leben jetzt groß wird. Ich möchte euch ein Beispiel, ein ganz praktisches noch von mir geben. Und dann sind wir auch schon fast am Schluss. Ich bin Fußballer. Nicht so ein guter wie der Jens, habe ich gestern gehört. Aber immerhin, ich bewege mich wahrscheinlich auch nicht mehr ganz so schnell wie du, aber ich bin breiter im Tor. Also. Egal, darum geht es jetzt gar nicht, aber es ist mir was passiert. In meiner alten Gemeinde, da habe ich mit der Jugend Fußball gespielt. Und wenn ich Fußball spiele, dann spiele ich also mit Herz und Seele. Ich kann das nicht leiden, nur so dahin zu spielen, sondern dann bin ich voll dahinter. Und jetzt ist aber dummerweise so, dass ich von meinem Wesen her ein Choleriker bin. Naja, und dann war es dann so, ich war damals ja auch schon ein bisschen im fortgeschrittenen Alter, also vielleicht vor 10 Jahren, keine Ahnung. Und da war ich halt nicht mehr so flink wie die junge Leute, ne? Das kann man sich vorstellen. Also was macht man, wenn man alt ist und nicht mehr so flink ist? Man stellt sich ein bisschen näher ans Tor, dass man nicht mehr hin und her rennen muss. Und blöderweise aber stand ich da vorne am Tor und keiner hat mir den Ball gegeben. Dann habe ich gedacht, naja, bin wieder zurückgerannt und dachte, vielleicht hole ich mir mal einen Ball, kann man ja so machen, gell? Aber irgendwie hat es nicht so funktioniert und ich habe mich immer mehr aufgeregt. Ich kann euch gar nicht sagen, wie. Und dann hat es mich dermaßen genervt, dass ich gesagt habe, es ist mir jetzt völlig wurscht, ich steige aus hier. Ja? Also mach es doch selber, wenn ihr so gut könnt und nicht abgeben müsst. Ja? Weil ins Tor habe ich schon noch nicht drauf, aber ich habe halt den Ball nicht gekriegt. Naja, auf jeden Fall hat jeder gemerkt, bei dem Andreas stimmt hier jetzt was nicht. Und wisst ihr, als dann das Spiel zu Ende war, als ich zu Hause war, dann hat mich das ganz gewaltig gestraft. Und dann habe ich mich gefragt, was habe ich jetzt eigentlich den jungen Leuten für ein Vorbild gegeben? Jetzt hat mich dieses Spiel so hineingerissen, dass ich die andere letzten Endes verletzt habe durch mein Verhalten. Und schaut, da gibt es nur einen einzigen Weg. Als wir uns das nächste Mal getroffen hatten, habe ich gesagt, ich muss euch was sagen. Und ich habe ihnen gesagt, es tut mir herzlich leid, ich habe mich das letzte Mal nicht richtig verhalten. Und seit der Weg, ich glaube, das ist ein Weg, der heute nur noch selten beschritten wird, auch mal zum anderen zu gehen und zu sagen, es tut mir von ganzem Herzen leid. Ich habe was falsch gemacht. Vergib mir bitte. Entschuldigen, aufeinander zugehen, miteinander reden, überwinden und bereinigen, sich am Fuß des Kreuzes treffen und zu wissen, an dieser Stelle, da werden wir uns alle bewusst, was wir wert sind. Nämlich gar nichts. Aber wir sind alle miteinander wertgeachtet und geadelt durch den Herr Jesus Christus und er liebt uns. Und vorher haben wir es gelesen, wo er sagt, kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken, dass wir genau in dieser Situation unseres völligen Versagens zu ihm kommet. Und er uns mit liebenden Händen wieder aufrichtet und wir wieder freudig weitergehen dürfen. Und da geht es nicht um die Frage, wer war jetzt schuld? Da bin ich mal schuld und da bist du mal schuld. Sondern es geht darum, dass wir uns bewusst machen, wir sind alle im Grunde genommen schuld. Und deswegen können wir uns auch gegenseitig vergeben. Ich bin auf eure Hilfe und Vergebung oft angewiesen und umgekehrt vielleicht auch. Nein, nicht nur vielleicht. Ich möchte zum Schluss euch noch nur ein paar Gedanken aus 2 Büchern weitergeben vom Alexander Strauch, mit denen wir uns auch auseinandergesetzt haben. Das eine heißt mit Liebe leiten, da geht es um biblische Ältestenschaft. Und das andere heißt gut, dass wir einander haben, biblische Prinzipien für den Umgang mit Konflikten. Und aus beiden Büchern strahlt eigentlich nur eines heraus. Das ist, Leute, habt euch lieb. Habt euch lieb. Entschuldigung. Mit Liebe leiten, da gibt er ein Beispiel, das unterstreicht einfach nochmal, was ich gerade gesagt hatte. Da sagt er, stellen Sie sich vor, wie mehr als 300 Christen aus 40 verschiedenen Ländern und unterschiedlichen Glaubensrichtungen 24 Stunden am Tag zusammenleben. Stellen Sie sich vor, wie alle in extrem engen Quartieren arbeiten, die meisten von ihnen 2 Jahre lang, manche sogar länger. Stellen Sie sich vor, dass all dies ohne Bezahlung und Ehren, dass Sie all dies ohne Bezahlung und ehrenamtlich tun. Das ist das Leben an Bord des Schiffes. MV Doulos. Das sind ehrenamtlich Christen tätig, um das Wort Gottes weiterzugeben. Und dann heißt es weiter, die Ehrenamtlichen, die auf dem Schiff arbeiten, sind ganz gewöhnliche Menschen. Sie haben die gleichen Schwächen und Fehler wie andere Menschen. Sie durchleben an Bord der Doulos die gleichen Schwierigkeiten wie die Menschen an Land. Der einzige Unterschied ist, dass man auf dem Schiff vor Konflikten nicht wegrennen kann. Wie können die Menschen unter solch extremen Bedingungen zusammen leben und arbeiten, ohne sich gegenseitig zu zerstören? Die Antwort ist Liebe. Und aus dem Buch über biblische Konflikte, da heißt es, Schäffer lehrte, dass Gläubige nicht nur an ihrer klaren Stellung bezüglich der Wahrheit der Bibel erkannt werden sollten, sondern auch an ihrer unerschütterlichen Liebe zueinander, auch bei Meinungsverschiedenheiten. Der Kampf um die Wahrheit, die richtige Lehre und die Reinheit der Gemeinde muss in Liebe und Barmherzigkeit geschehen. Ein bisschen weiter, da ihnen die Liebe fehlte, da redet er vom Paulus und von der Gemeinde zu Korinth, zerstörten sie die Gemeinschaft, als anstatt sie aufzubauen, sie spalteten die Gemeinde. Und dann noch, in unseren Gemeinden ebenso wie in der Welt müssen wir oft mit schwierigen Menschen umgehen, mit mir zum Beispiel. Jeder Mensch ist sündig und unvollkommen. Wir alle haben unsere Launen und Schwächen. Wenn wir nicht vor allen Dingen Liebe untereinander haben und wenn wir uns weigern, Sünden mit Liebe zu bedecken, können wir nicht in Einheit miteinander leben. Geschwister, wenn wir nichts von dieser Predigt heute mitnehmen, aber eins, dann wäre mir das eine wichtig. Lassen wir es nicht zu, dass in unsere persönlichen Beziehungen die Liebe zueinander leidet. Wenn wir nur ein kleines Anzeichen dafür merken, dass das passiert, lasst uns eingreifen, lasst uns zu Jesus gehen, lasst uns Hilfe erfahren von dem, der die Liebe ist. Amen.